Deutschlandfunk Nova. 100.
Liebe. Musst du einfach dran glauben. Besonders an die Liebe fürs Leben. Wenn ihr daran zweifelt, dass es das überhaupt gibt, die Liebe fürs Leben, dann seid ihr in der Minderheit. 26% denken, das gibt's nicht. Und 74% der Deutschen haben 2016 auf die Frage geantwortet, klaro, natürlich gibt's das, die Liebe fürs Leben. Aber kann man das eigentlich mitten im Leben sagen? Vielleicht kommt da ja noch was. Unsere Auswahl zeigt zumindest, dass es sowas gibt. Und vor allem, welche merkwürdigen Wege Liebe nehmen kann. Julia Rosch, du bist 100-Redakteurin und du hast solche Liebesgeschichten rausgesucht.
Genau, in der ersten Liebesgeschichte, da geht es um eine Kontaktanzeige. Die schaltet ein Mann und dann meldet sich eine Frau. Alles ganz normal. Aber am Ende denkt sich dieser Mann, der die Kontaktanzeige geschaltet hat, die Frau, die sich da gemeldet hat, die würde vielleicht viel besser zu meinem Bruder passen. Und damit nimmt die Geschichte ihren Lauf.
In der zweiten Geschichte geht es um Heiner Kunstmann. Der hatte insgesamt, kann man sagen, 3 große Lieben in seinem Leben. Die erste war sein Kindermädchen Irma. Die zweite war Karin. Und die dritte, das war dann wieder Irma.
Ja, und in der dritten Geschichte, da reden wir mit Shahzad und Ori. Shahzad ist Iranerin und Ori ist deutscher Jude mit israelischen Wurzeln. Und bei Shahzad und Ori, da ist gar nicht die Liebe selbst so kompliziert, aber das Ganze drumherum.
Eine 100 rund um Beziehungsgeschichten und trotzdem Liebe. Am Mikrofon Stefan Beuting, schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Partnersuche. Und das machen ja heute viele online. Checken die Gemeinsamkeiten ab, taxieren sich. Obwohl, sagen Psychologen, man sich damit auch total viel verbauen kann. Nicht sofort das Gegenüber auf Passungen abklopfen, sondern sich vielmehr auf die Begegnung einlassen. Vielleicht so wie in dem Fall hier.
Wie hat dir das Foto gefallen?
Nicht so. Aber ich hatte keine Vorurteile. Ich habe gedacht, man muss ja auch jemanden erstmal lebendig erleben. Man kann ja nicht schon von einem Foto kommen, nicht schon sein Urteil fällen.
Warum? Was hat dir daran nicht gefallen?
Unsere Autorin Anne hat in ihrer Familie eine Liebesgeschichte, in der ihr Onkel und ihr Vater total erfolgreich zusammengearbeitet haben und am Ende eigentlich alle glücklich verpartnert sind. Nur ganz anders als gedacht. Wie das im Einzelnen funktioniert hat, das erzählt sie hier.
Wir sind im Jahr 1984 und das soll für meinen Onkel Dietmar das Jahr werden, in dem er endlich eine Frau findet. Das hofft er zumindest, weil er sucht schon ziemlich lange nach einer Partnerin und das hat bis zu dem Zeitpunkt einfach alles irgendwie nicht funktioniert. Wenn ich mir so Fotos angucke von damals, dann sehe ich da drauf einen ziemlich hübschen Typen. Der hat eigentlich einen Kurzhaarschnitt, aber der ist so ein bisschen rausgewachsen. Also es ist alles so ein bisschen zu lang. Und er ist damals ziemlich blond und hat auch so ein paar Bartstoppeln im Gesicht. Und mein Onkel ist damals ungefähr 27. Das heißt, er ist da mit dem Studium fertig und ist gerade wieder zurückgezogen in sein Heimatdorf, weil er als Apotheker arbeitet da in der Nähe. Und ja, weil die Apotheke eben in der Nähe von seinen Eltern ist, ist er wieder bei denen eingezogen. In ein Dorf, das heißt Westrauderfehn, das ist ziemlich im Nirgendwo und mitten in Ostfriesland. Und ja, bis zur nächsten richtigen Stadt braucht er da tatsächlich eine ganze Stunde. Also es ist wirklich echt weit weg von allem. Und er hockt da, also auf dem Landfest, bei seinen Eltern und wünscht sich eine Freundin. Und das ist echt ein Problem, weil es gibt eigentlich nur einen einzigen Ort, an dem er Leute kennenlernen könnte. Und das ist eine Disco in seinem Dorf, die Kajüte. Und er hofft einfach drauf, jemanden da kennenzulernen. Und das funktioniert überhaupt nicht.
Das war schon mal sehr schwierig, also abgesehen von der Lautstärke, aber ich schätze mich, oder zumindest damals eben als sehr schüchtern ein und jemanden anzusprechen. Ja, wie soll man das machen? Also da ich auch nicht Raucher war, sonst gibt es ja oft den Kontakt, hast du mal Feuer oder möchtest du eine Zigarette haben? Also dieser Kontakt fiel für mich dann zumindest schon mal weg.
Ja, ich kann mir das total gut vorstellen, wie er da damals so an der Theke steht. Ein richtig großer Mann, bestimmt 1,90, so ein ganz schlaksiger Typ und ziemlich unbeholfen und weiß dann nicht so richtig, was er machen soll. Und mein Onkel könnte natürlich auch jemanden über Freunde oder Bekannte kennenlernen. Aber das klappt auch nicht, weil in dem Ort, in dem er lebt, in seinem Heimatdorf, da kennt er kaum jemanden. Er ist zwar da aufgewachsen, aber er ist nicht da zur Schule gegangen und er hat auch ganz woanders studiert. Und diese Geschichten von früher, die erzählt mir mein Onkel in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Wir sind bei meinem Opa zu Besuch, also bei seinem Vater. Und mein Onkel und ich, wir sitzen in dem plüschigen Wohnzimmer mit so schweren Polstermöbeln. Und auf dem Tisch, da steht wie immer so eine Kanne mit schwarzem Tee, die steht da immer. Das ist einfach so typisch ostfriesisch.
Wow, meinst du, man kann den jetzt trinken?
Ja.
Ich teste mal. Ich teste mal bei mir. Ich mag den ja lieber nicht ganz so stark.
Wir sehen uns nicht so oft, weil ich wohne in Berlin und ich bin halt einfach echt selten in Ostfriesland. Und das ist das erste Mal, dass ich mit meinem Onkel Dietmar über diese Zeit spreche. Und irgendwie ist das ein bisschen kurios, weil eigentlich gäbe es mich nicht oder wahrscheinlich gäbe es mich nicht, wenn er nicht 1984 solche Schwierigkeiten gehabt hätte, eine Frau zu finden. Also mein Onkel Dietmar, der wohnt damals schon ein paar Monate wieder daheim. Und in Sachen Frauen passiert einfach nichts. Und irgendwann reicht's ihm dann. Und er denkt sich, es kann so echt nicht weitergehen. Ich sitze hier auf dem Land fest und ich muss jetzt irgendwas machen. Und die einzige Möglichkeit, die er in der Situation sieht, also draußen auf dem Land, das ist eine Kontaktanzeige. Und er hat da eine Idee, weil er liest regelmäßig so eine Fachzeitschrift, die Pharmazeutische Zeitung. Und da erscheint dann auch seine Anzeige, und zwar am 5. Januar 1984. Und die steht da neben so ein paar anderen Annoncen. Da sind dann auch welche dabei von so einem Eheanbahnungsinstitut. Ich musste da echt lachen, als ich das erste Mal gehört habe, dass es sowas tatsächlich gab, aber es gab es wirklich. Und da steht dann sowas wie Landwirtstochter, sehr anziehende Erscheinung, gern und gute Hausfrau, vermögend, wünscht glückliche Heirat. Und wenn man daneben die Anzeige von meinem Onkel sieht, dann ist das schon echt was anderes.
Orwell, ist ja klar. George Orwell, das war 1984, genau. Das war so mein Gedanke. Das ist jetzt 1984, 1984.
Kannst du das mal vorlesen?
Die ganze?
Ja.
Gut. Also Grüner mit Anführungsstrichen, Apotheker, 27, / 1,90 Meter. Such dich, wenn für dich 8 Stunden noch kein Tag sind. Und du trotz Orwell noch an morgen glaubst. Bild, / Zuschriften eingeklammert, erbeten unter P. Chiffreanzeige an die Pharmazeutische Zeitung.
Das ist eigentlich ganz schön, ne? Wenn für dich 8 Stunden noch kein Tag sind.
Mhm.
Das ist jetzt ja nicht so wahnsinnig aussagekräftig, die Anzeige.
Ja, vielleicht sollte es auch ein bisschen neugierig machen. So ein bisschen kryptisch.
Ja, ein bisschen kryptisch ist es schon.
So ganz stimmt es natürlich nicht, ne? Also ich lese mir die Anzeige dann später nochmal durch, als ich alleine bin. Und dabei merke ich dann, ey, eigentlich sagt diese Anzeige total viel über meinen Onkel aus. Weil er eben nicht so eine 0815-Anzeige schaltet. Also er schreibt ja schon mal grüner Apotheker. Grün, das ist ja schon mal eine klare politische Haltung. Und dieser Satz mit 8 Stunden sind noch kein Tag, ist klar. Mein Onkel ist offensichtlich jemand, für den ist Arbeit nicht alles im Leben. Und Orwell, das scheint ihm total wichtig gewesen zu sein, weil das zeigt, mein Onkel interessiert sich auch irgendwie für Literatur. Und außerdem ist er auch ein Optimist, weil er sucht ja jemanden für eine gemeinsame Zukunft. Und das ist alles einfach so schön subtil und ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich poetisch. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass es funktioniert. Weil kurz nachdem diese Anzeige gedruckt ist, kommen die Antworten. Also mein Onkel, der bekommt so 4, 5, 6 Briefe und zwar aus ganz Deutschland. Ne? Von einer Frau aus dem Saarland, von einer aus Verden an der Aller, von einer Apothekerin aus Westfalen. Und dann schreibt dann noch Sabine, eine PTA. Das heißt, das ist eine pharmazeutisch-technische Assistentin und sie schreibt aus Franken. Und sie hat auch ein Foto mitgeschickt. Und dieses Foto, das gibt es heute nicht mehr, aber sie muss da so eine blau-schwarz karierte Bluse getragen haben, hatte so schulterlange dunkle Haare, ein Pony. Ist eine echt schöne Frau. Und sie schreibt ihm eben, dass sie sich für Pflanzen und Botanik interessiert und gerne Badminton spielt. Und was sie schreibt, das findet mein Onkel total sympathisch. Aber er schreibt ihr nicht zurück. Er behält ihren Brief nicht mal.
Als ich das gelesen hatte und natürlich auch angetan war, auch vom Äußeren, eigentlich spontan das Gefühl hatte, ich müsste vielleicht meinem Bruder das geben. Eigentlich ist das etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich wusste nun auch, dass er keine Freundin aktuell hatte.
Der Bruder, Manfred, der ist damals 28, also ein Jahr älter als mein Onkel. Und Manfred, das ist mein Vater. Der ist zu der Zeit auch wieder bei den Eltern eingezogen, weil er macht da an der Schule in der Nähe sein Referendariat, weil er Bio- und Chemielehrer werden will. Und Manfred, der tut sich auch schwer damit, Frauen kennenzulernen. Es ist also eigentlich alles ziemlich ähnlich wie bei seinem Bruder. Nur eigentlich ist es noch ein bisschen dramatischer, weil Manfred mag keine Diskos. Also er geht abends nicht in die Kajüte, sondern er werkelt lieber an einem VW-Bulli rum und ist viel draußen in der Natur unterwegs.
Ja, so ein Quatsch habe ich ja schon ziemlich früh angefangen, also noch als Jugendlicher, wo ich dann, weiß ich, morgens um 4 aufgestanden bin und dann raus auf die Weiden. Ja, oder mir einen Sonnenaufgang mit total roter Sonne angeschaut und das mit dem Fernglas, weil so rot wie die Sonne da noch war, war es keine Gefahr. Und dann ich Sonnenflecken entdeckt habe und solche Sachen waren natürlich auch schon spannend.
Also man hört es vielleicht schon ein bisschen, mein Vater ist ein ziemlicher Eigenbrötler. Und das macht es ihm halt damals auch bei den Frauen nicht leicht. Also er lernt zwar ab und an mal wen kennen, aber das klappt alles überhaupt nicht.
Ich hatte im Studium hatte ich eine Bekanntschaft, die dann deswegen wieder auseinandergegangen ist, weil ich zu wortkarg war. Bin ich heute immer noch. Aber das hat meine damalige Freundin so gestört, dass sie damit nicht zurechtgekommen ist. Mhm. Also sie selber erzählte ganz gern und viel, aber sie wollte auch, oder sie hätte es ganz gern gehabt, dass ich auch viel ja, ihr entgegne oder also viel rede. Und tat ich aber nicht. Mhm. Tue ich auch heute noch nicht. Mhm. Und damit kam sie nicht zurecht.
Ja, das ist mein Vater. Genauso kenne ich ihn eigentlich heute auch noch. Ja, aber zurück zu der Geschichte. Also eine Weile nach dieser Geschichte, 1984, da wohnt er dann eben wieder daheim. Seine Eltern leben damals im Erdgeschoss und im ersten und zweiten Stock, da hat jeder der Brüder ein eigenes Schlafzimmer und auch ein eigenes Wohnzimmer. Und es gibt auch noch so eine kleine Küche, die teilen die beiden sich. Da kochen sie dann manchmal zusammen oder backen Brot, sowas in der Richtung. Und an einem Abend, da geht mein Onkel Dietmar von seinem Wohnzimmer über den Flur rüber in das Wohnzimmer von meinem Vater und gibt ihm einen Brief, nämlich den Brief von Sabine.
Und bei der Gelegenheit habe ich erst erfahren von diesem, von dieser Anzeigenaktion und bekam halt diesen Brief zu sehen.
Das ist jetzt nochmal mein Vater, Manfred. Mein Onkel und mein Vater, die klingen ziemlich ähnlich. Und ja, ich sitze da mit den beiden im Wohnzimmer und will von ihnen wissen, wie war das denn damals genau?
Und du hast dann einfach den Brief entgegengenommen, hast gesagt, danke und das war's?
Kommentar, halte ich für mich. Solche Themen waren damals ja noch eher so ein bisschen tabu, auch so Kontaktanzeigen oder sogar Ehevermittlungsinstitute, das war dann doch so alles so ein bisschen peinlich in dem Sinne.
Ja, weil die beiden Brüder, die sind nicht nur wortkarg, sondern halt auch ein bisschen verklemmt. Also ich kann das auch verstehen, weil bei ihnen zu Hause wird über Frauen und Beziehungen überhaupt nicht geredet. Und dazu kommt, dass es eben auch zu einer Zeit, in der es ganz klare Vorstellungen gibt, wie man sich als Mann zu verhalten hat.
Weil man so vielleicht auch fast der Meinung war, ja, ein Mann, der muss dann so selber so in die Welt hinausziehen und sich eine Frau suchen und nicht über solche Hilfsmittel irgendwie. So in diesem Sinne kann man das vielleicht verstehen heute.
Das war jetzt nochmal mein Onkel. Und ja, mein Onkel und mein Vater, die reden überhaupt nicht darüber, warum mein Onkel ihm diesen Brief gibt und warum mein Onkel diesen Brief nicht selber behält. Und mein Vater, der nimmt es halt einfach so hin. Und er ist damals eigentlich gar nicht so richtig auf der Suche nach einer Frau. Also er hätte zwar irgendwie schon gern jemanden, mit dem man eine Familie gründen kann, aber es ja, eilt jetzt alles nicht so und es ist eher so eine vage Idee. Aber so eine konkrete Vorstellung, die hatte er doch.
In meinen Vorstellungen hatte ich zum Beispiel schon mir ausgedacht, wie sie heißt.
Echt?
Ja.
Und wie?
Sabine.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst. Es ist wahrscheinlich reiner Zufall. Also ich weiß nicht, ob das einen Einfluss gehabt hat, aber das war schon so, ja.
Als er mir das erzählt, da denke ich, es kann nicht sein Ernst sein, ne? Also der muss doch den Brief gelesen haben und erinnert sich jetzt vielleicht so im Nachhinein, dass das seine Vorstellung war. Aber er sagt, nee, war nicht so. Er hatte wirklich erst diese Vorstellung und dann hat er diesen Brief gelesen. Und Ja, er schreibt ihr dann eben zurück. Und als Sabine dann ein paar Tage später von der Arbeit nach Hause kommt, in Franken, da findet sie einen Brief aus Ostfriesland auf ihrem Schreibtisch. Den hat ihre Mutter ihr dahingelegt. Weil Sabine wohnt damals auch wieder bei ihren Eltern. Sie ist 24 und arbeitet ziemlich viel als pharmazeutisch-technische Assistentin. Und die Zeit damals, das ist für sie so eine Übergangszeit. Sie wartet da auf einen Studienplatz für Pharmazie und interessiert sich für Naturheilkunde. Und sie ist damals schon ziemlich umweltbewusst. Und deswegen hat ihr auch diese Anzeige vom grünen Apotheker gefallen. Aber das ist auch noch nicht alles.
Ich wollte eigentlich einen Akademiker. Vielleicht erstmal aus dem Apothekenbereich, weil ich gerne, das war so mein Traum, dass ich einen Apotheker kennenlerne, mit dem ich zusammenarbeiten kann.
Ja, ihr geht's halt auch darum, dass sie sich mit ihrem Partner austauschen kann über die Arbeit, ne? So ein bisschen fachsimpeln, dass sie auch beide wissen, wovon sie reden. Und sie ist dann schon ziemlich überrascht, dass ihr nicht der grüne Apotheker zurückschreibt, sondern sein Bruder, Manfred.
Fand ich nicht so toll, muss ich sagen. Aber ich habe mir gedacht, Mai, wenn ich dem nicht gefalle, dann hat es ja keinen Sinn. Dann war das vielleicht gar keine schlechte Idee, dass er einen Ersatz für mich sucht.
Aber du warst jetzt nicht total beleidigt, weil man hätte ja auch total beleidigt sein können.
Nein, ich war nicht beleidigt, nee, überhaupt nicht.
Und es gibt auch noch was, was sie dann doch auch ganz anziehend findet, weil Manfred ist auch Naturwissenschaftler, das steht in seinem Brief. Und er hatte auch noch ein Dia da reingelegt und er selbst ist darauf wohl nicht so gut zu erkennen. Also man sieht da ehrlich gesagt nicht viel mehr als einen großen, schmalen Mann mit Vollbart und auch den nicht besonders gut, weil der sitzt in einem VW-Bulli.
Wie hat dir das Foto gefallen?
Nicht so. Aber ich hatte keine Vorurteile. Ich habe gedacht, man muss ja auch jemanden erstmal lebendig erleben. Man kann ja nicht schon von einem Foto kommen, nicht schon sein Urteil fällen.
Warum? Was hat dir daran nicht gefallen?
Also ich fand es schon sonderbar, dass ich ein Foto, ein Dia-Foto geschickt bekomme von einer Person, die im Auto sitzt. Ja. Aber wahrscheinlich hat er auf die Schnelle kein anderes gefunden.
Ja, musst ja bedenken, dass ich habe ja nur Dias fotografiert, das heißt, ich hatte kein Papierfoto zum Verschicken. Mhm. Und einen Abzug davon anzufertigen, das hätte ja wieder eine Woche mindestens gedauert.
Mhm. Ja, also warst du unter Zugzwang.
Ja. Sabine schreibt ihm trotzdem zurück und er schreibt ihr wieder. Und irgendwann telefonieren sie dann das erste Mal. Und was sie sich da so genau erzählt haben, das wissen sie nicht mehr. Aber sie erinnern sich, dass das echt kompliziert war, überhaupt zu telefonieren.
Ich hatte mir ja sogar damals ein Telefon selbst verlegt in die Wohnung. Also so ein altes Wählscheibentelefon, das war ja damals üblich noch, dass ich in dem Wohnzimmer dann auch ungestört telefonieren konnte.
Ach Gott, sonst hättest du immer runter müssen,
genau,
in die Diele.
Genau,
um
das Telefon war eigentlich unten.
Und alle hätten mitgehört.
Genau.
Und wie war das bei dir? Wo war das Telefon bei euch?
Im Wohnzimmer, aber wenn jemand telefoniert hat, da ist dann keiner reingegangen.
Damals gab es ja nicht so die Telefongebühren so niedrig, wie sie heute waren. Das war damals schon etwas anderes. Und ich kann mich erinnern, dass du mal während des Gesprächs gesagt hast, ja, jetzt ist meine Mutter reingekommen und hat mir den Wecker gezeigt.
Ja. Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Mhm. Echt?
Ich weiß nur, dass sie mir einmal gesagt hat, ich soll rausgehen und soll von der Telefonzelle aus telefonieren.
Ja, das war irgendwie schon echt eine harte Zeit damals. Also so dauernd stundenlang telefonieren, das ist also nicht. Und Sabine, die treibt die Geschichte dann ziemlich schnell voran. Das hier, das schreibt sie Manfred am 25. Februar 1984. Das ist so wenige Wochen nach dem ersten Brief.
Nun ist die Situation folgende. Ich wechsle doch meine Stelle und habe noch 12 Tage Resturlaub. Kurz gesagt möchte ich dich gerne fragen, ob du etwas dagegen hast, wenn ich dir einen kurzen Besuch abstatte. Ich meine nur, dass sich diese Gelegenheit, weiter wegzufahren, für mich nicht mehr so schnell ergeben wird. Überlege dir, ob du an einem Wochenende Zeit hast und ob du dazu Lust hast, mich persönlich kennenzulernen. Es war nur ein Einfall von mir und völlig unverbindlich. Aber jetzt wechsle ich das Thema. Hast du eigentlich noch mehr Geschwister außer deinem Bruder, den Apotheker?
Und kurz drauf ist sie dann unterwegs nach Ostfriesland. Sie ist gar nicht aufgeregt, angeblich. Er schon. Er holt sie dann in Leer am Bahnhof ab. Irgendwie erkennen sie sich von den Fotos. Und es ist dann doch alles gar nicht so komisch, wie es sein könnte, wenn man sich das erste Mal sieht. Zumindest behaupten sie das heute. Er zeigt ihr den Hafen und die Innenstadt von Leer und dann fahren sie mit seinem VW Käfer zu ihm nach Hause, zu seinen Eltern. Sein Vater nimmt ihr dann den Mantel ab, dann gibt es Tee und Kuchen. Und also für mich klingt das alles irgendwie schon ganz schön krass, so gleich zu den Eltern. Aber für die beiden damals muss das echt okay gewesen sein. Und dann haben sie endlich Zeit, sich zu unterhalten. Und sie redet schon mehr als er, aber das ist jetzt nicht so ein Problem wie bei Manfreds anderer Freundin, weil die beiden haben ähnliche Interessen und sind in den paar Tagen viel in der Natur unterwegs. Die fahren zum Beispiel ins Moor. Und Dietmar, den Bruder von Manfred, den lernt Sabine damals natürlich auch kennen, weil die wohnen ja beide in dem Haus. Und dann sitzt sie da mit den beiden Brüdern am Wohnzimmertisch.
Und dann hattest du ja diese beiden Männer im Vergleich vor dir. Mhm. Und was hast du dann gedacht?
Dass es schon gut so war, wie es gelaufen ist.
Warum?
Weil mir einfach der Bruder besser gefallen hat.
Also der Manfred.
Mhm.
Und warum?
Da hat eine andere Gestik, hat sich anders bewegt. Und irgendwie war das anders. Da war die Chemie anders.
Mhm.
Ich hatte keine Chemie zu dem anderen Mann. Das war schon gut so, wie es gelaufen ist.
Und darüber, dass sie eigentlich Dietmar geschrieben hatte, darüber reden sie damals nicht, als sie da alle am Wohnzimmertisch versammelt sind. Ich stelle mir die Situation ja schon ein bisschen komisch vor, dass alle von dieser Anzeige wissen und keiner sagt was. Und Dietmar, der spricht das auch nicht an. Und deshalb frage ich ihn dann, 33 Jahre später, für diese Geschichte als Erste, warum hast du deinem Bruder den Brief gegeben?
Ich sage es mal so, ich hatte nun ja schon einen Kontakt zu der Christine und fand es, hätte es ein bisschen unfair gefunden, nun so zwei oder sogar drei Kontakte gleichzeitig zu unterhalten. Da war ich dann noch eher ein bisschen konservativ.
Also Christine, das ist eine der Frauen, die meinem Onkel auf seine Anzeige geantwortet hatte. Und zwar war die einfach ein bisschen schneller als Sabine.
Also du wolltest quasi nicht zwei Frauen gleichzeitig vielleicht auch Hoffnungen machen.
Genau, so kann man das ausdrücken.
Mein Onkel, der hatte also einfach irgendwie sowas wie ein schlechtes Gewissen. Als er mir das erzählt, da bin ich echt gerührt, weil ich finde das irgendwie total schön. Ja, und das ist aber auch nicht der einzige Grund, warum mein Onkel meinem Vater den Brief gibt. Weil Dietmar, der hat auch so ein Bauchgefühl.
Entweder einen halben Tag oder einen Tag später kam der Gedanke, Mensch, es könnte von der Schrift her passen, auch von der Art und Weise, sich auszudrücken und ein hübsches Gesicht. Und dann bin ich halt rübergegangen.
Also landet der Brief bei meinem Vater. Und mit Christine und Dietmar wird das übrigens nichts. Aber zwischen Manfred und Sabine wird das in der Zeit immer ernster. Und mein Onkel kriegt das alles nur so am Rande mit.
Hast du dir denn dann irgendwann mal gedacht, ach Mist, hätte ich doch mal ihr geschrieben?
Eigentlich nicht, nee. Also nichts gegen Sabine, aber so eigentlich nicht, nee.
Also bei Sabine und Manfred, da geht es dann alles ziemlich schnell. Die ziehen probeweise zusammen in Bamberg. Da haben sie dann mitten in der Altstadt so eine kleine Wohnung gemietet in einem Fachwerkhaus. Und das Ganze ist für sie ein Test, ob das klappen kann mit dem Zusammenleben. Mein Vater, der schreibt in der Zeit noch eine Abschlussarbeit für die Uni fertig. Und Sabine arbeitet weiter in der Apotheke. Und kurz drauf heiraten die beiden dann, im selben Jahr, in dem sie sich kennengelernt haben, 1984. Sie ist da nämlich schon schwanger. Und zwar mit mir. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, aber Sabine ist meine Mama. Und dass das alles so gekommen ist, das finde ich immer noch total abgefahren. Weil, also mal ehrlich, aber das ist schon ein verdammt großer Zufall, dass diese beiden Menschen sich überhaupt kennengelernt haben. Sie in Franken, er in Ostfriesland, beide leben wieder bei den Eltern. Also ohne diese Anzeige von meinem Onkel wären die sich nie im Leben über den Weg gelaufen. Und manchmal denke ich, vielleicht war es auch einfach eine Vorsehung und es war die Aufgabe von meinem Onkel, die beiden zusammenzubringen. Ja, und bei meinem Onkel selbst, bei Dietmar, bei dem dauert es noch 4, 5 Jahre, bis er dann endlich jemanden kennenlernt, ne? Also das Lustige an der ganzen Sache ist, das ist dann total klassisch. Weil die Frau, die er später heiratet, die ist einfach Kundin in seiner Apotheke.
Weil das so gut funktioniert hat mit Dietmar, Sabine und Manfred, gibt's unsere Autorin Anne und eben diese Geschichte in der 100 über Liebe.
Deutschlandfunk Nova 100.
Über die Liebe haben wir hier in der 100 ja schon ziemlich häufig gesprochen. Spontane Suche ergab gerade bei mir weit mehr als 30 Treffer. Aber klar, es lohnt sich ja auch immer wieder. Schließlich wünschen sich ja total viele Leute diese große Liebe. Und manche finden sie, einige davon verlieren sie dann wieder und manche suchen sie eben ein ganzes Leben lang. Und so eine Geschichte hatten wir im Mai 2014. Darin ging es um Christel und um Norman. Christel, die ist 1970 als 18-Jährige nach Italien gegangen. Und ja, Christel, hören wir mal rein, die klingt so.
Ja, dann hatte mich ein Bekannter eingeladen nach Rom. Und dann hat er mich zu Normans Haus gebracht und hat gesagt, komm, wir gehen jemanden besuchen, einen guten Freund von mir.
Ja, und Julia, du hast diese Geschichte nochmal aus unserem Archiv ausgegraben. Erzähl doch mal, wie ging es denn dann weiter, nachdem Christel Norm kennengelernt hat?
Also Christel, die lernt Norman in Rom kennen, 1970, das ist eine wilde Zeit. Ich stelle mir das so vor, dass überall Hippies waren, Musik eine sehr wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt hat und dass so junge Frauen wie Christel, die nur eins im Kopf hatten, die wollten frei sein und vor allem sich von diesen ganzen Konventionen losmachen, die vor allem noch die Generation vielleicht ihrer Eltern geprägt hat. Naja, und als Christel Norman trifft, passiert eben genau das. Norman ist Amerikaner, der ist ein bisschen älter als Christel, aber nicht viel. Der arbeitet in Rom als Schauspieler und als er Christel sieht, ist er von ihr total angetan. Und Christel, der geht das genauso, die findet Norman super gut.
Und Norman und ich fanden uns also sehr sympathisch. Ich fand ihn sehr interessant und wir haben uns gut verstanden. Ja, eben nach 3 Tagen waren wir uns schon näher gekommen so.
Die Musik, die ihr da hört, die ist aus dem Beitrag. Die konnten wir leider nicht mehr rausschneiden, deswegen nicht irritieren lassen. Was ich kurz zusammenfassen möchte, also das, was Christel da so etwas umschreibt, bedeutet eigentlich, die beiden trifft wie im Türrahmen so eine Art Amour fou und die beiden landen dann einfach 3 Tage im Bett, obwohl sie sich kaum kennen.
Also das hat mich schon ziemlich fasziniert, was der alles wusste und eben auch, dass er gereist ist und er hat in New York gelebt. Das war so zu der Zeit, wo auch Bob Dylan dann in Greenwich Village rumgelaufen ist und solche Sachen. Das fand ich also alles ganz toll und ich habe ihn sehr bewundert und war total in ihn verliebt.
Na, das klingt ja, also mit der Gitarre zusammen, nach einer total ziemlich spontanen wilden Liebe. Also so eine Art Liebe, die man ja eigentlich fast nur erlebt, wenn man jung ist und vor allem ja auch total viel Zeit dafür hat.
Genau, also wer 3 Tage im Bett, muss ich sagen, das finde ich super toll, aber auch ein bisschen beneidenswert. Und das Ganze ist jetzt eben auch 50 Jahre her und vielleicht kann man mit 18 auch eher 3 Tage im Bett verbringen. Naja, nach diesen 3 wunderschönen Tagen sind Christel und Norm dann einfach zusammen. Die sind voll bis oben hin mit Liebeshormonen und werden ein Paar mitten in Rom und machen halt all die Sachen, die Paare einfach so machen. Ausgehen, tanzen und so weiter und genießen ihre Zeit.
Bleibt das dabei?
Ja, ein Jahr geht alles gut und dann bekommt Norm plötzlich in Italien kaum noch Jobs als Schauspieler. Der ist immer so als Nebendarsteller in so italienischen Western aufgetreten. Und sehr zum Unmut packt er dann irgendwann seine Sachen und geht zurück in die USA. Und zwar ohne Christel. Da sagt er einfach tschö und haut ab. Und Christel hört auch nichts mehr von ihm. Und die ist dann am Boden zerstört und hat wirklich den Liebeskummer ihres Lebens. So als sei irgendwie ein Teil von ihr irgendwie weggerissen. Und das war so krass, dass selbst wenn sie davon heute erzählt, dass ihr immer noch die Tränen kommen.
Ich muss jetzt noch heulen, wenn ich dran denke. Ich war tatsächlich richtig krank. Also ich habe Fieber gekriegt. Ich habe irgendwie 4 Tage im Bett gelegen. Und eine Freundin ist gekommen, die hat versucht, mich aufzupäppeln.
Das Interview hat die Autorin des Stücks, Hannah Ender, damals per Skype geführt. Und selbst obwohl die Verbindung vielleicht nicht so gut war, hört man ziemlich deutlich, dass Christel das immer noch ziemlich betroffen macht.
Was heißt es denn jetzt genau? Also die war noch total jung, gerade mal 19, also aber da müsste man doch jetzt eigentlich denken, ja, mein Gott, die findet schon noch jemanden, also eine neue Liebe. Ich meine, es gibt ja auch noch mehr tolle Männer als Norman.
Sollte man meinen und hat Christel sich auch gedacht. Die hat nämlich dann versucht, irgendwie weiterzuleben, hat ein paar Affären gehabt, aber so richtig verliebt, sagt sie, hat sie sich eine ganze Weile nicht. Krass. War nie jemand dabei, der einfach für sie so toll war wie Norm. Es war für sie einfach der perfekte Mann und das war ziemlich lange so. Irgendwann hat sie dann doch geheiratet, aber der Norman, der blieb einfach in ihrem Kopf.
Ja, das vor allen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, manche Sachen habe ich ja schon vermisst. Also so wie Norman war keiner. tatsächlich.
Und diese Ehe, von der ich eben erzählt habe, die Christel da geführt hat, die zerbricht irgendwann, sie lässt sich scheiden. Und die Erinnerung an Norm bleibt halt. Und vielleicht tröstet sie das auch so ein bisschen darüber hinweg.
Okay, da ist also dieser Norm, Christels große Liebe, den sie Jahrzehnte nicht aus dem Kopf bekommt. Warum versucht sie dann nicht einfach, ihn mal zu finden?
Jetzt habe ich mich auch gefragt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich verletzt war, als er sie einfach so mit 19, 20 in Italien gelassen hat und sich nicht mehr gemeldet hat und sich auch nach diesem intensiven Jahr überhaupt keine Anstalten gemacht hat, sie mitzunehmen in die USA. Und Christel knabbert da lange dran rum. Und mehrere Jahrzehnte später, 2012, dann nimmt sie sich ein Herz und googelt Norm. Ja? Und plötzlich findet sie ihn. Und da ploppt ein Bild von ihm auf dem Bildschirm. Und das macht was mit ihr.
Ich war schon aufgeregt irgendwie innerlich, weil eben, ich war ja damals so in ihn verliebt. Ne? Und das hatte nicht nur was mit dem Aussehen zu tun oder so.
Okay. Da ist Christel, die über 40 Jahre quasi weiter in ihre große Liebe verknallt ist und plötzlich ja, sieht sie die wieder auf einem Foto. Was ist dann passiert?
Ja, Christel, die nimmt Kontakt zu Norm auf. Sie findet nämlich seine Adresse und dann nimmt sie sich irgendwann an seinem Geburtstag, seinem 70. Geburtstag, nimmt sie sich ein Herz und schreibt ihm eine Postkarte. Und auf die Postkarte schreibt sie und fragt ihn, wie es ihm ergangen ist, ob er sich an sie erinnert und dass sie sich gerne an die Zeit mit ihm erinnert. Und sie schreibt ihre E-Mail-Adresse drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass Christel sich dafür schon also so allen Mut zusammenfassen musste, weil es ist ja total ungewiss. Kriegt er die Karte? In welcher Situation ist er? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Keine Ahnung, das weiß Christel ja alles nicht. Aber sie macht es und dann muss sie einfach warten, was passiert, weil viel zu verlieren hat sie ja eh nicht mehr.
Und ohne spoilern zu wollen, können wir so viel verraten. Die Geschichte von Christel und Norm ist hier nicht zu Ende, sie geht noch ein bisschen weiter. Und wie genau, das könnt ihr nachhören bei uns auf der Seite. Wir haben die Geschichte in der aktuellen 100 verlinkt für euch. Es geht um Beziehungsgeschichten und trotzdem Liebe. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich sag's euch, Liebe kann alles. Und ohne Liebe, Achtung, ist alles nix. Heiner und Irma, die haben nämlich genau diese Erfahrung gemacht. Heiner geht heute auf die 80 zu und Irma ist vor ungefähr 4 Jahren gestorben. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor 70 Jahren. Heiner, der hatte sich damals schon in Irma verliebt, aber sie war damals schon deutlich älter als er und sie wollte nichts von ihm. Jahrzehnte später haben sie sich wieder getroffen. Und Martin Krinner erzählt die Geschichte.
Was ich Ihnen auch jetzt erzähle, entspricht nicht nur der Wahrheit, sondern spiegelt eben ein Teil der Biografie dar. Und dies eben als solche schon ganz ungewöhnlich.
Das ist Heiner Kunstmann. Der kommt, das hört man vielleicht, aus Hamburg. Er ist Mitte 70, also schon was älter. Und er sagt von sich selber, dass er ein wirklich gutes Leben gehabt hat.
Ein Himmelsgeschenk in jeder Richtung.
Er hat allerdings auch das Gegenteil kennengelernt. Also Tod, Trauer, Einsamkeit, Depression, diese ganzen Dinge. Dass er heute allerdings sagt, dass er glücklich geworden ist, das hat, so platt das tatsächlich klingt, mit der Liebe zu tun. Heiner Kunstmann war sein ganzes Leben lang eigentlich ein Überflieger.
Mein Vater hatte immer so Schlagworte: ohne Fleiß kein Preis. Fleiß ist die Schmiere des Genies, also die Schnacks.
So, und diese Schnacks, die hat sich Heiner tatsächlich auch zu Herzen genommen. Er hat das beste Abi gemacht in Hamburg. Er hat mit 17 angefangen, Medizin zu studieren. Das alleine hat ihm allerdings noch nicht gereicht, deswegen hat er auch noch Klavier und Orgel studiert. Hat mit 20 das Gesamtwerk von Bach auf Platte aufgenommen. Mit 23 hat er promoviert in Medizin, das muss man auch erstmal schaffen. Und auch beruflich ist er ganz weit nach oben gekommen. Er war Chefarzt der Radiologie in einem Krankenhaus in Lingen. Sein wirkliches Glück hat er allerdings 2 Frauen zu verdanken. Und die erste von den beiden, das war Karin. Die hat er Mitte der 60er geheiratet. Und die zweite, das war Irma. Die hat er schon als kleines Kind kennengelernt. Und auf das Glück mit Irma musste er allerdings noch 50 Jahre warten. Ich treffe Heiner bei einer Tasse Tee in Hamburg, in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Jetzt sitzt er neben mir, tippt sich mal kurz mit dem Finger an den Kopf.
Ich bin hier oben noch völlig da.
Aber das mit dem Laufen, das klappt nicht mehr so richtig. Und so sitzt er jetzt neben mir und erzählt mir seine Lebensgeschichte und fängt dabei ganz vorne an, nämlich da, wo er sich zum ersten Mal verliebt hat.
Irma war damals 22 Jahre alt.
Und wie alt waren Sie?
Ich war 8 Jahre.
Das war kurz nach dem Krieg, 1948. Und man muss sich das so vorstellen, Hamburg war damals wirklich komplett zerstört. Die Leute haben gehungert. Und trotzdem kam Irma tatsächlich nach Hamburg, weil da, wo sie ursprünglich herkam, in Pommern, da sah es noch viel schlimmer aus. Sie hat im Krieg ihren Vater verloren. Sie hat dann auf der Flucht ihre Mutter auch noch verloren. Das Haus war weg. Also es war wirklich Untergang dort. Und sie ist dann nach Hamburg gekommen, weil ihr Vater aus Hamburg stammte und sie hatte so einen Bezug zu der Stadt.
Und sie kam nach der Flucht hier alleine an.
Und als Irma jetzt in Hamburg ankommt, kämpft sie wirklich ums schiere Überleben. Sie hungert, sie klaut. Auf der Suche nach Arbeit bekommt sie die Adresse von einem Arzt, der jemanden braucht, der auf seine Kinder aufpasst.
Kommen Sie rein, hat mein Vater gesagt. Und hat sie, ohne dass sie Papiere hatte oder irgendwas vorzuweisen hatte, für sein höchstes Gut, nämlich seine Kinder, hat er sie angestellt, sie sollte auf die Kinder aufpassen.
Und bei diesem Job, bei Heiners Vater, da ging es Irma richtig gut. Da hat sie zum ersten Mal wieder so richtig eine Familie gehabt. Ihre eigene Kindheit war im Krieg ja relativ schnell beendet. Mit einem Schlag war das damals vorbei. Und jetzt hat sie dort 4 Mädels und diesen einen Jungen. Und da konnte sie ganz viel Kindheit nachholen. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, irgendwie aus diesem kleinen, so ein bisschen fimschigen Heiner so einen richtigen Kerl zu machen.
Sie konnte fast alles. Wir haben hier natürlich die Bäume bestiegen, nicht? Sie ist mit uns Fahrrad gefahren, viele Ausflüge gemacht, überall hin. Diese Frau, diese junge Frau, hat in mir die höchsten Erwartungen erweckt.
Und jetzt muss ich eines dazufügen, ich habe Irma nicht mehr kennengelernt. Die ist 2014 gestorben. Allerdings hat der Bayerische Rundfunk eine Doku über die beiden gedreht. 2008 war das. Und da erzählt Irma, wie es ihr mit den Kindern gegangen ist.
Er war ein sehr behütetes Kind, ganz an Sauberkeit gewöhnt und immer schöne Strümpfe und Schuhe hatte er an. Und wenn ich dann sagte, jetzt ziehen wir mal alle unsere Schuhe und Strümpfe aus, dann war er der Letzte, der die Schuhe und Strümpfe auszog. Und dann sind wir in dem Rasen rumgerannt, barfuß, ach, das war herrlich. Die anderen, die Kleineren, haben das auch sehr mitgemacht und der Genossen Heiner, glaube ich, auch. Aber es war für ihn eben schwieriger, nicht?
Ich habe mich in sie verliebt, wie man sich als Kind verlieben kann. Ein Mensch, zu dem man sich hingezogen fühlt, mit allen Fasern des Herzens und auch sonst.
Der Haken war jetzt nur, Irma ist knapp 15 Jahre älter als Heiner. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich muss sagen, als ich in dem Alter war wie Heiner damals, ging es mir, glaube ich, ähnlich. Ich hatte in der Grundschule eine Lehrerin, die ich auch echt gut fand. Und für Heiner war Irma damals halt einfach so sein heimlicher Schwarm.
Ja, also ich hätte, wenn ich gewusst hätte, was das ist, heiraten, natürlich, selbstverständlich.
Jetzt ist Irma etwa ein Jahr lang bei den Kunstmanns. Und dann passiert etwas, wo Heiner zum ersten Mal in seinem Leben erfährt, was Eifersucht ist. Irma hat ihn nämlich immer wieder mal zur Schule gebracht, mit dem Fahrrad.
Und das sah ja so aus, dass sie auf einem Herrenfahrrad vorne mich auf die Stange nahm. Und eines Tages kam ein schweres BMW-Motorrad mit 2 Herren darauf, traf uns, hielt an und die beiden Männer taten sehr vertraut mit Irma. Ich hätte mir dabei zunächst nichts gedacht. Einige Tage später aber stand das Motorrad an unserem Grundstück. Und dann war der eine von den Männern, war da, lief ums Haus herum und klopfte an der Veranda. Und da hatte ich schon sofort den Verdacht, dass das ein Mann war, der hinter Irma her war.
Im Gegensatz zu Heiner hat der Mann halt auch was zu bieten. Er sah erstens gut aus. Er hatte ein gutes Erbe, nämlich ein gut gehendes Gasthaus, den Kiekeberg. Das ist so südlich von Hamburg. Und er war halt auch im richtigen Alter für Irma.
Er liebte mich und er hat mir dann auch gesagt, er möchte mich heiraten. Ich liebte ihn auch ein bisschen, aber nicht so sehr. Aber er mit Dingen, die wichtig sind im Leben einer Frau, gar keine Rücksicht genommen hat.
Im Klartext heißt das, der Mann trinkt zu viel und mit der Treue nimmt das auch nicht immer ganz so genau. Das wusste Irma damals allerdings noch nicht und sie wollte sich halt einfach nach dem Krieg ein neues Leben aufbauen. Und deswegen heiratet sie ihn und zieht bei den Kunstmanns aus.
Da war ich natürlich wochenlang sauer. Ich war absolut sauer. Ich konnte es gar nicht verstehen, dass sie diesen Kerl, also mir, vorzog. War richtig eifersüchtig. Ja, also ich habe sie richtig gehasst.
Davon kriegt Irma allerdings überhaupt nichts mit. Sie wird jetzt die neue Wirtin auf dem Kiekeberg. Der heißt Kiekeberg, weil man da bis zum Hamburger Hafen runter kieken kann. Deswegen, daher kommt der Name. Und Irma baut den Laden jetzt zu einer richtigen Institution auf. Und Heiner spielt in ihrem Leben jetzt einfach keine Rolle mehr. Für Heiner, für den geht das Leben dann auch irgendwann weiter. Der macht Abitur, fängt an zu studieren. Er wird Arzt und so der ganze berufliche Werdegang kommt ins Laufen. Allerdings, was die Frauen angeht, das ist irgendwie nicht so ganz seins und da ist er ein bisschen zu schüchtern dafür.
Ich habe keine einzige Frau angeguckt. Ich wusste auch gar nicht, was eine Frau ist. Für mich war nur das berufliche Ziel, etwas zu leisten und dann zu sehen, was mache ich.
Ja, und was macht er jetzt? Ein Teil, der für ihn immer dazugehört hat, wenn die Karriere erstmal läuft, das war für ihn natürlich die Familie. Er kommt ja selber auch aus einer großen Familie, hat mehrere Schwestern und als Erwachsener immer nur alleine sein, das kommt für ihn einfach nicht in Frage. Deswegen will er halt auch Familie haben. Allerdings, man braucht dafür eine Frau und die lernt man halt kennen, wenn man ausgeht und flirtet. Das ist aber nicht so ganz seins. Deswegen muss er sich darauf verlassen, dass von außen etwas kommt, dass eine Frau herkommt und wirklich den ersten Schritt macht. Das passiert dann mit 23, da trifft er dann nämlich seine zweite große Liebe und das ist Karin.
Und diese Frau, die fiel mir einfach so zu, die mochte mich eben. Ja? Ein Himmelsgeschenk, sie spielte wunderschön Flöte und war eine Ballettkünstlerin, sondergleichen. Und die fiel mir einfach so zu, obwohl ich mich nie um Frauen bemüht hatte. Und wir haben also in kurzer Zeit, eben hatten wir auch unsere 5 Kinder voll, jedes Jahr ein Kind. Und es lief alles wie geschnürt, ohne dass ich mich bemüht hatte.
Also das heißt Privatleben, alles 1A. Die beiden ziehen ins Emsland, Heiner wird Chefarzt, sie machen Musik, sie ziehen ihre Töchter groß. Es ist eigentlich wirklich ein rundum glückliches Leben, was die beiden führen. Bis 1998.
Ganz plötzlich und unerwartet ist mir diese Karin gestorben. Mein Ein und Alles. Von einer Minute zur anderen, ich komme nach Hause, sie liegt tot auf dem Tisch. Und ich war plötzlich alleine.
Also nach Karins Tod ist Heiner wirklich in ein ganz tiefes Loch gefallen. Woran sie jetzt genau gestorben ist, das wurde nie so richtig festgestellt. Allerdings vermutet Heiner, dass es ein Herzinfarkt gewesen ist.
Ja, so, und was jetzt? Und da habe ich, muss ich sagen, eine tiefe Depression gekriegt.
An dem Punkt ist Heiner Mitte 50 und hat 30 Jahre Ehe hinter sich. Und er lebt inzwischen allein in seinem Haus in Lingen. Die Töchter sind schon längst ausgezogen und er kann sich an dem Punkt wirklich zu nichts mehr aufraffen. Er hat in seinem Wohnzimmer einen großen Flügel stehen, aber die Musik hilft ihm nicht mehr. Die Arbeit mit den Patienten im Krankenhaus fällt ihm immer schwerer. Und er ist jetzt vollständig alleine und komplett hilflos.
Und in dem Moment, wo ich in größter Not war und überlegte, was mache ich bloß jetzt?
Oder sagen wir besser, in dieser wirklich schlimmen Phase seines Lebens, da kommt wieder ein Impuls von außen. Und Heiner bekommt eine Einladung.
Meine Schwester, die hatte, aus welchen Gründen auch immer, Kontakt zum Kiekeberg. Und die sprach mich an und sagte, Irma Schuster, die wird 73 und ich habe eine Einladung für ihren Geburtstag. Das wusste ich alles gar nicht.
So, und da war sie wieder, Irma, seine Irma. Das war 50 Jahre her, dass sie das letzte Mal gesehen hat. Natürlich hat er immer wieder mal an sie gedacht, aber dass sie sie nochmal treffen würde, damit hat er tatsächlich nicht mehr gerechnet. Und Heiner bekommt jetzt also diese Einladung und ist aufgeregt wie ein kleines Kind natürlich. Er freut sich wahnsinnig, sie wiederzusehen und hat da so ein Gefühl, dass er seit Karins Tod nicht mehr gehabt hat.
Und ich fuhr dahin zu dem Geburtstag und ich sah sie oben an der Treppe stehen und mir war klar, Mensch nochmal, da ist ja noch viel mehr rausgekommen, als ich mir als Kind vorgestellt hatte.
Hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Er war zwar ein bisschen abgerissen und ein bisschen lodderig, aber das machte nichts, machte mir gar nichts aus. Er war ein ganz gut aussehender Mann geworden.
Heiner verbringt jetzt also den ganzen Tag auf dem Kiekeberg. Er unterhält sich da mit den Kindern und mit den Enkeln von Irma und verbringt da einen wirklich guten Tag. Das heißt, er trifft dort sein Kindermädchen wieder und möchte spontan zurück ins Leben kommen. Was er noch nicht weiß, ist, dass Irmas Mann auch schon gestorben ist, dass sie also auch schon verwitwet ist. Und als er jetzt nach Hause fährt, ist er schon total verknallt in sie und er weiß nicht genau, wie er ihr das gestehen soll. Deswegen macht er erstmal das, was Heiner in solchen Situationen eigentlich immer schon gemacht hat, nämlich gar nichts. 2 Wochen später hat er das Glück, bei ihm klingelt das Telefon und Irma ist dran.
Ich habe Heiner wieder gesehen und da hat er so traurig ausgesehen und ich hatte vor, nach Lugano zu fahren und da habe ich gesagt, Heiner, willst du nicht mitkommen? Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, ich wollte ihn nur ein bisschen aufmuntern.
Da an dem Punkt ziert sich Heiner noch so ein kleines bisschen, weil sowas hat er ja noch nie gemacht, einfach mit einer Frau irgendwo hinzufahren. Und dann gibt er sich allerdings den Ruck und fährt tatsächlich mit. Das heißt, Heiner muss an der Stelle wieder überhaupt nichts machen. Er muss sich einfach nur so in seine neue Liebe hineinfallen lassen.
Dann hat er gesagt, ja, ich komme mit. Und das war toll, da kam er mit mir. Und dann sind wir losgefahren.
Ich habe gleich gemerkt, dass mich das beschwingt hat. Frühling in Blumen. Und dazu dann noch in Lugano, das war natürlich für mich ein ganz außerordentliches Erlebnis.
Und Irma, die kannte ihren Heiner ja bis jetzt nur als kleinen Jungen. Und jetzt verbringt sie in Lugano aber die Zeit mit einem erwachsenen Mann. Der ist auch noch 15 Jahre jünger als sie. Also das ist schon was Besonderes. Und sie merkt jetzt, er ist ganz anders, als ihr Mann gewesen ist. Er ist jemand, der wirklich Rücksicht nimmt auf die Dinge, die wichtig sind im Leben einer Frau.
Als wir weggefahren sind hier, habe ich gedacht, ich bin verliebt. Das war ich auch dann. Ja, das habe ich mir zugestanden. Ich dachte, hoffentlich kommt ordentlich Stau, dass wir noch lange fahren zusammen. Und dann hat Heiner mir aber zu Hause gesagt, ich komme Freitag wieder. Da wusste ich, oh, das ist ganz toll. Wunderschön.
So, und das ist jetzt schon irgendwie niedlich, ne? Als Irma das gesagt hat, ist sie 73 Jahre alt. Aber das klingt irgendwie, wie wenn sie 23 wäre. Das heißt, wenn wir verknallt sind, dann ticken wir, glaube ich, alle irgendwie gleich, egal wie alt wir sind. Und Heiner ging es, glaube ich, ganz genauso. Er will Irma an der Stelle schon heiraten, allerdings, sie hat ja Verpflichtungen, sie hat ja Familie.
Und da habe ich gesagt, jetzt musst du aufpassen. Es sind 2 Kinder da von Irma. Und im Allgemeinen ist es so, wenn einer kommt und sagt, ich will die Mutter heiraten, dann sind alle dagegen. Was will der Kerl? Deswegen habe ich also die gefragt, wie sieht es aus? Also ich kenne ja eure Mutter seit 50 Jahren und ich möchte sie heiraten. Da haben die alle, zu meiner größten Überraschung, haben die alle gesagt, ja, oh, wunderbar.
So, und jetzt traut er sich endlich. Jetzt macht Heiner Irma einen Antrag.
Und denn als ich davon sprach, dass ich sie dann heiraten wollte, da hat sie gesagt, das lohnt sich doch nicht mehr. Ich bin 73, jetzt haben wir vielleicht noch ein Jahr, das lohnt sich doch nicht mehr. Aber ich sage, wenn es ein Jahr nur ist, ist das für mich schon viel.
Und selbst wenn es nur ein Monat gewesen wäre, hätte Heiner gesagt, dass er genau das will. Weil Irma ist diejenige, die sein Leben wieder lebenswert gemacht hat. Sie hat ihn wieder rausgeholt aus seiner Depression.
Die Liebe hatte nie aufgehört. Ne? Ich war ja damals zwar böse und habe sie verdrängt, ne? 1950. Aber ich habe das Gefühl immer gehabt, da war keine Unterbrechung in der Liebesbeziehung. Und ich habe eben ein unglaublich zufriedenes und glückliches Leben gehabt, ohne dass ich mich groß um Frauen jeweils bemüht habe.
Und ganze 14 Jahre waren sie dann tatsächlich noch verheiratet miteinander und waren glücklich miteinander. Sie haben 14 Jahre lang eine Fernehe geführt. Das heißt, am Freitagabend hat sich Heiner in Lingen ins Auto gesetzt und ist nach Hamburg gependelt zu seiner Irma. Und in diesen 14 Jahren gab es keinen Streit. Sie mussten sich nichts mehr beweisen. Sie hatten keine Kinder, die sie erziehen mussten. Sie hatten also 14 Jahre lang Glück.
Und die Irma war etwas ganz Besonderes.
Heiner und sein Kindermädchen Irma und ihre Liebesgeschichte. Ganz bestimmt eine der langwierigsten und abgefahrensten Liebesgeschichten der Welt.
Deutschlandfunk Nova 100.
In der 100 heute haben wir Geschichten darüber, wie merkwürdig sich die Liebe manchmal den Weg freiräumt. So wie bei Shahzad und Ori.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Am Anfang, weil das hat ja 10 Jahre vorher angefangen. Also ich habe einen engen Bekannten oder einen Freund gehabt, mit dem ich schon als 10-Jähriger Tischtennis gespielt habe. Der war dann irgendwann auch mal mein Nachbar, hat mit mir Abi gemacht, war aber immer so on and off in meinem Leben und saß irgendwann im Studium an der Uni in Bonn neben mir in einem Hauptseminar. Dann musste er mal einen Vortrag halten in dem Seminar, ich glaube, über Frauenbewegung oder Frauenrechte im Iran.
Frauenbewegung, richtig.
Frauenbewegung im Iran, genau. Ja. Und da ist mir Shahzad aufgefallen und nach diesem Seminar hat er uns halt vorgestellt. In jedem Fall hat er mich dann gefragt, ob ich dich mit nach Köln nehmen kann, weil wir bei dir in Köln gewohnt haben und das habe ich dann auch gemacht. Ich war damals in einer langjährigen festen Beziehung und hatte überhaupt nicht irgendwie in die Richtung gedacht. Aber sie war auf jeden Fall eine sehr attraktive Frau, die da neben mir saß im Auto und ich nach Hause fahren durfte.
Was hast du gedacht, Shahzad?
Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, wow, ist er attraktiv. Und wir haben wahnsinnig lange gesprochen im Auto und das fand ich total cool. Und ja, dann bin ich ausgestiegen, habe mir auch nichts mehr gedacht. Und dann irgendwann mal 2 Jahre später sitze ich vor meinem Rechner und sehe bei Facebook da in dieser Spalte, wo man irgendwie so Freunde vorgeschlagen bekommt. Und da steht Ori. Und da es so ein seltener Name ist, denke ich, ah, das ist der Ori. Und klicke drauf und ja, schaue mir ein paar Fotos an und sage, ja, das ist der. Und dann adde ich ihn. Und irgendwie einen Monat später schreibt er mir plötzlich.
Und dann habe ich sie geaddet, wir haben gechattet, telefoniert, nächtelang. Und dann ist sie am 17. Dezember 2008 zu mir, hat mich in München besucht. In der Zwischenzeit bin ich schon nach München gezogen.
Das war echt mal ein guter Vorschlag von dem Algorithmus, ne?
Ja, finde ich schon.
Ausnahmsweise.
Ja. Wie lange ist das jetzt her?
Genau 9 Jahre und 2 Tage.
Klingt erstmal nach einer ganz banalen Kennenlerngeschichte, aber Shahzad kommt aus dem Iran und Ori hat jüdische Wurzeln. Und egal wie viel Harmonie die beiden auch privat hinbekommen, dieser politisch-religiös aufgeladene Konflikt, diese Erzfeindschaft zwischen Israel und Iran, dieses Misstrauen dem anderen gegenüber, das spielt immer und immer wieder in ihre Beziehung herein. Gerade auch was die Eltern anbelangt. Wobei bei Shahzad ging das sogar noch.
Also das war jetzt nicht, dass meine Mutter gesagt hat, ah, du bist mit einem Juden zusammen. Also so war das überhaupt nicht. Sie haben sich sofort gefreut. Wir haben uns aber ein Codewort sozusagen ausdenken müssen für das Wort Israel am Telefon, weil der Ori war sehr häufig in Israel und immer, wenn meine Mutter gesagt hat, ja, wo ist der Ori, dann habe ich gesagt, er ist in Spanien.
Ah, weil ihr denkt, dann sonst werdet ihr abgehört oder kriegt ihr Probleme mit dem Geheimdienst?
Ja, klar. Oh. Also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich mal sagen, ja.
Okay, deine Familie hatte damit gar keine Probleme mit diesem Spanier oder
nein, überhaupt nicht.
Jüdischen Spanier, da irgendwie, dass du mit dem was zu tun hast. Man muss aber auch sagen, du hast auch teilweise jüdische Wurzeln aus deiner Familie raus. Ne?
Genau, meine Großmutter ist Jüdin gewesen, die ich leider nie kennengelernt habe.
Ja. Ori, wie war das bei dir?
Ein bisschen umständlicher. Meine Eltern, überhaupt meine Familie war nicht so begeistert. Dazu muss man sagen, dass es bei jüdischen Familien doch den Wunsch gibt, dass die Kinder auch mit einem jüdischen Partner ihr Leben verbringen. Das war phasenweise sehr schwer, hat auch die familiären Beziehungen zwischen mir und auch meinem Bruder, auch meinen Eltern belastet. Und es hat mehrere Jahre gedauert, dass man das wieder gerade biegen kann. Und heute ist es eigentlich so, dass vor allen Dingen mit meinen Eltern eigentlich die Beziehung super ist. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als wir bei meinen Eltern waren, die ja in Köln noch immer leben, da hat meine Mutter mit Shahzad, die waren irgendwie bis 3, 4 morgens und ich konnte nicht schlafen, weil die so laut gelacht haben. Also es hat sich alles sehr beruhigt, aber man muss auch sagen, es waren ein paar sehr unschöne Jahre, die eben aus so einem familiären Druck heraus, einer familiären Spannung auch wirklich anstrengend waren.
Du bist ja hier in Deutschland geboren, du bist 36 Jahre alt, Shahzad. Du bist 2004 nach Deutschland gekommen. Wie ist denn euer Identitätsmix?
Also ich bin definitiv Iranerin, ich bin dort aufgewachsen, ich bin da zur Schule gegangen, ein Jahr zur Uni gegangen, meine Eltern leben noch da, ich habe noch eine große Familie dort und viele Freunde. Ich habe noch nicht mal einen deutschen Pass, ich würde mich nicht als Deutsche sehen, obwohl ich mich hier zu Hause fühle. Mittlerweile ist meine Heimat mehr München als Teheran. Aber das ist bei mir klar, die Identität ist klar iranisch.
Münchnerisch-iranisch.
Ja, ich bin schon mittlerweile Münchner Kinder.
Und Ori, wie ist das bei dir?
Eigentlich würde ich ja sagen, dass ich absolut Kölner noch immer bin. Kölscher Jung. Also ich glaube, ich gehöre einer Generation an in Deutschland, die zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein Selbstverständnis von sich selbst hat, was das Deutschsein umschließt. Also meine Eltern und meine Großeltern, die jetzt nicht in Israel gelebt haben, aber auch meine Eltern würden sich, obwohl sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wahrscheinlich nie als Deutsche fühlen. Ich bin eigentlich ein deutscher Jude mit einem großen
israelischen Einfluss.
Ja, mit einem israelischen Einfluss auf jeden Fall, auch familiär bedingt. Ich bin ein deutscher Jude des 21. Jahrhunderts, so kann man es, glaube ich, benennen.
Ja, Shahzad, bei dir ist es ja so, dass dein Papa iranischer Jude ist. Das heißt, da gibt es auch schon so ein Mashup von Religion und Identität. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Wo stehst du denn da?
Die Mutter von meinem Vater ist Jüdin gewesen, aber ich wusste nicht, dass mein Vater jüdisch ist. Aha. Also ich wusste nicht, dass Judentum durch Mutter weitergegeben wird, weil mein Vater nicht religiös ist und das auch nie so groß erwähnt hat. Er ist auch nicht jüdisch aufgewachsen, weil die Mutter sehr früh gestorben ist. Und das habe ich vom Ori erfahren erst. Und jetzt durch Ori und dass wir in der jüdischen Gemeinde sind, das ist natürlich jetzt anders. Ich sehe mich jetzt schon als Jüdin irgendwo, aber noch immer ist die klare Identität die iranische.
Wenn die liberale jüdische Gemeinde sagt, ja, du bist dabei, gibt es ja aber immer noch Leute, die sagen, naja, aber so eine richtige Jüdin bist du nicht. Was macht das denn mit dir?
Am Anfang habe ich das als sehr schlimm empfunden, überhaupt diese, du bist jüdisch, du bist nicht jüdisch. Das regt mich immer noch sehr auf, aber ich bin gelassener geworden, was das angeht. Ich freue mich, dass die liberale Gemeinde oder die liberale Juden dafür kämpfen, dass Vaterjuden auch als Juden anerkannt werden. Und wenn ich kann, kämpfe ich mit. Aber ich sehe das inzwischen sehr gelassen. Es ist mir mittlerweile egal, ob jemand mich als Jüdin sieht oder nicht.
Diese Politik, die Religion, die immer wieder in eure Beziehung reinragt, hat euch das irgendwann auch mal an so einen Punkt gebracht, wo ihr gedacht habt, boah, es reicht, ich habe keine Lust mehr?
Ja, das ist... war auch so, dass der Druck von meiner Familie irgendwann so groß war, dass ich Sherry auch deswegen mal verlassen habe. Das hat dann ein paar Tage gehalten und dann, also ja, es gab natürlich die Momente, wo ich mich vor allen Dingen gefragt habe, ist das wirklich jetzt das wert? Ist das wirklich das, was du aufs Spiel setzen möchtest? Weil das ja im Endeffekt in dieser Drucksituation wirklich so einem vorkommt, dass man eine Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen fällen muss. Und dann gab es auch schon Momente und wie gesagt, ich habe mich auch für ein paar Tage von Shahzad mal getrennt.
Ja, jetzt lachen wir drüber, das war die Hölle.
Das war überhaupt nicht lustig, nicht lustig.
Ja, es war echt eine sehr schlimme Zeit, aber ich habe nie aufgehört, an uns zu glauben und ich habe auch wirklich dafür gekämpft, dass diese Trennung wirklich nur ein paar Tage dauert und nicht länger.
Wie seid ihr dann wieder zusammengekommen?
Ori ist abgehauen, kann man es so sagen, ich konnte es auch nachvollziehen. Der Druck war einfach zu groß und ich konnte ihn verstehen in dem Moment, dass er einfach nicht mehr wollte und zu keinem Kontakt haben wollte. Und ich bin aber einfach ihm hinterhergefahren nach Köln und habe mit ihm gesprochen. Und ja, irgendwann mal ist er wieder zurück nach Hause gekommen. Also lange Zeit danach mussten wir auch daran arbeiten, diese ganze Traumata sozusagen ein bisschen zu verarbeiten und vergessen haben wir es nie, glaube ich, aber wir haben es sehr gut hinbekommen, dass alles wieder in Ordnung war. Und ich glaube, das hat unsere Liebe auch gestärkt.
Ihr habt irgendwann geheiratet. Ihr seid jetzt verheiratet, aber wie es dazu kam, das war gar nicht so einfach. Erzähl mal.
Also völlig absurd. Wir gehen zum Standesamt München, wollen heiraten. Da heißt es ja, weil einer der beiden Partner eben nicht Deutscher, sondern iranische Staatsbürgerin in dem Fall ist, müssen wir auch alle Regeln folgen, die sozusagen das iranische Gesetz vorsieht.
Also du brauchst nach dem iranischen Recht, beziehungsweise nach dem islamischen Recht, brauchst du als Frau die Erlaubnis deines Vaters, um zu heiraten. Und die wollten das genau auch so von mir haben.
Ihr Vater hat natürlich sofort sich bereit erklärt, also dieser Ehe stattzugeben. Das muss man sich mal vorstellen in Deutschland, dass ein erwachsener Mensch, eine erwachsene Frau gezwungen wird, von ihrem Vater eine Erlaubnis zu bekommen, zu heiraten.
Das hat mit diesem Heiratsrecht zu tun, wo es immer um das Herkunftsland geht.
Genau.
Ne?
Und, ja, okay. Genau, also es gibt Standardformulare beim Notar für eben diese Erlaubnis des Vaters. Und meine Eltern sind halt wie jeder andere Elternpaar auch dahin gegangen zu einem Notar und haben gesagt, wir möchten gerne diesen Formular ausfüllen für unsere Tochter, die in Deutschland einen deutschen Mann heiraten möchte. Obwohl es wirklich keine Lücke zum Ausfüllen dafür gibt, was die Religion des Bräutigams ist, haben sie am Ende gefragt, ach so, sie haben ja gar nicht geschrieben, was die Religion des Bräutigams ist, das brauchen wir aber. Und mein Vater hat aber gesagt, ja, dafür ist überhaupt keine Lücke vorgesehen. Meinte dann, doch, sie müssen hier oben schreiben, was die Religion des Bräutigams ist.
Haben die irgendwas geahnt oder gewusst?
Ja,
oder so?
Ich glaube schon, weil ich habe viele Freundinnen, die auch deutsche Männer oder europäische Männer geheiratet haben, die auch Christen waren, und das war nie irgendwie der Fall, dass irgendjemand danach gefragt hat, so, was ist jetzt die Religion des Bräutigams? Und ich bin mir sicher, dass sie was geahnt haben und wollten Probleme machen. Und mein Vater ist einfach rausgekommen, hat mich dann angerufen, hat gesagt, was sollen wir machen? Soll ich da hinschreiben, dass er orijüdisch ist? Ich habe gesagt, nee, bloß nicht, weil ich weiß nicht, ob sie dir dann Probleme machen. Und da,
was hat er hingeschrieben?
Gar nichts, er ist rausgekommen. Ja. Also er ist gar nicht mehr da reingegangen. Und dann haben wir hier das Oberlandesgericht München, das am Ende alles bestätigen musste, ob man die Echtheit meiner Dokumente irgendwie überprüfen und bestätigen musste. Haben wir angerufen, haben gesagt, ja, so sieht das aus. Ich will meine Eltern nicht in Gefahr bringen damit. Und dann haben sie das einfach eingesehen. Die hatten irgendwie Verständnis dafür. Und das Dokument haben sie dann einfach so akzeptiert, ohne Bestätigung.
Mit eidesstattlicher Erklärung deinerseits.
Genau.
Also, und genau in diesem Zusammenhang, als uns beim Standesamt gesagt worden ist, ja, da können wir jetzt nichts machen, dann, wenn überhaupt, müssen Sie zum OLG, zum Oberlandesgericht gehen, weil wir haben dann vom Oberlandesgericht also die Bestätigung bekommen, in Ordnung, wir nehmen die eidesstattliche Erklärung so an und ihr könnt heiraten, und wir sind dann zum letzten Vorbereitungstermin zum Standesamt gekommen, wo die nette Beamtin dann der Schahzad, also mir gar nicht, ich hatte da nichts mehr im Zug, sondern der Schahzad ein Dokument vorlegt, was Schahzad unterschreiben musste, und in dem Dokument oder mit der Unterschrift bestätigt Schahzad, dass sie akzeptiert und dass ihr klar ist, dass die Ehe, die hier vollzogen wird, im Iran sowieso nicht anerkannt wird.
Woraufhin, wo kommt das denn her?
Woraufhin ich dieser Frau gesagt habe, wie kann das sein? Wir sind jetzt Monate, das war fast ein Dreivierteljahr, durch diesen Terror gegangen, diese Folter mit den iranischen Behörden, ihre Eltern mussten Bestätigung, wir sind zum OLG, wir haben
ich
über Dänemark
nachgedacht. Ich musste auch in die Botschaft dazu, ja, Botschaft. Und ich wollte gar nicht in die Botschaft, und weil jetzt? Ich davor protestiert hatte mit Plakaten für die iranische Gefangene, politische Gefangene im Iran, und ich wollte gar nicht in die Botschaft gehen und ich hatte Angst, dass sie meinen Pass einbeziehen.
Ja, das sieht man aber ganz klar, sobald es an so einen Verwaltungsakt kommt, wie das Heiraten, wird die ganze Sache wieder extrem politisch, ne, eure Beziehung.
Das ist ja die Absurdität, dass man da Leute durch diese Tortur zieht und am Ende muss sowieso unterzeichnet werden, dass das alles umsonst war, weil es wird sowieso nicht anerkannt. Also da, an dem Moment, wo Schahzad dieses Dokument da schreiben musste, was sie natürlich unterschrieben hat, bin ich wirklich dieser Beamtin fast an die Kehle gesprungen. Nein, das ist völlig absurd. Es macht überhaupt keinen Sinn, von vorne und hinten nicht. Und wir hatten ja auch Leute, unsere ganzen Freunde und auch Familie halt Bescheid gesagt, dass wir heiraten. Wir wissen aber noch nicht wann. Es liegt halt an den Beamten oder es liegt halt daran, wann dieser Prozess beendet ist. Und dann ging es alles ratzfatz, und als wir tatsächlich vermählt wurden, hat die Standesbeamtin als erstes wirklich gesagt, da musste jeder lachen, als erstes sagt sie, ja, Frau Hosseini, Herr Osterer, ich habe Ihre ganzen Dokumente geprüft und ich kann Ihnen heute sagen, dass wirklich nichts mehr fehlt, ja. Und weil alle wussten über diesen Prozess, den wir da durchgehen mussten, das war ein ganz guter Lacher am Anfang der Vermählung.
Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, auf die Idee, damit der Heirat irgendwie, waren die dabei?
Meine Eltern waren dabei. Ich glaube, in dem Moment war es nicht der glücklichste Tag ihres Lebens. Aber ja, natürlich, sie waren dabei.
Verstehen die sich heute gut, Schahzad, deine Eltern und Oris?
Ja, sie haben sich zweimal gesehen, weil meine Eltern nur einmal im Jahr normalerweise hier sind. Und vor allem haben sie mehr Zeit miteinander verbracht, als die Kleine geboren war. Da ist auch mein Vater dann dazu gekommen und wir hatten eine Feier, Namensgebung. Brita heißt das auf Hebräisch. Und da haben sie zusammen die ganze Wohnung geschmückt und das war schon schön.
Ich glaube, dass ich mich mit deinen Eltern sehr, sehr gut von Anfang an verstanden habe. Mit deiner Mutter und deinem Vater, den ich jetzt nur zweimal gesehen habe.
Ja.
dass diese zwei Länder, Israel und Iran, im Zwist sind. Das hat ja eigentlich nichts mit euch zu tun, aber trotzdem kommt diese politische Ebene immer durch. Glaubt ihr, habt ihr es dadurch irgendwie leichter oder vielleicht auch an irgendeinem Punkt besser als Paar?
Das ist auch nicht leicht, ja, weil der Ori war noch nie im Iran. Ich glaube, er möchte gerne dahin. Weil ich nicht mehr hinfliege, kommt er auch nicht auf die Idee, dahin zu gehen. Wobei ich denke, dass es unproblematisch sein könnte. Und für mich ist das bis jetzt unmöglich gewesen, nach Israel zu reisen, obwohl ich sehr gerne dahin gehen möchte. Die Familie von Ori, also außer seine Eltern, die wohnen alle in Tel Aviv. Und ich habe die Großmutter noch nicht kennengelernt. Ich habe eine Cousine noch nicht kennengelernt. Also alle diejenigen, die noch nicht in Deutschland waren. Ich habe bis jetzt zweimal versucht, ein Visum zu bekommen und bin daran gescheitert.
Was war da so schwierig bei dieser Visa-Beantragung?
Also das erste Mal konnte ich ganz normal wie alle anderen einfach bei der Botschaft ein Visum beantragen. Ich habe meine Unterlagen zusammengetan. Die Antwort kam eigentlich ziemlich fix und es war irgendwie nach einer Woche, glaube ich, oder zwei Wochen habe ich die Ablehnung bekommen, ohne Begründung natürlich. Und ich war sehr sauer, konnte irgendwo es aber nachvollziehen. Das zweite Mal hatten wir eine Einladung aus Israel von Oris Cousine. Wir waren verheiratet, wir hatten eine kleine Tochter. Und das Lustige ist es, dass dieses Mal der Konsul für mich persönlich Visum beantragt hat. Und der Konsul in Berlin hat das für mich dann gemacht, hat die Formulare mit mir durchgegangen, hat alles ausgefüllt und so weiter. Und dann haben wir gar nichts mehr gehört. Weder eine Zusage noch eine Absage, gar nichts.
Bis heute nicht. Ich glaube, dass wir eher Nachteile im Alltag haben. Eben sowas wie kompliziert es ist, eine Ehe zu vollziehen, wie kompliziert es ist, irgendwie meine Großmutter gemeinsam zu besuchen, was wie gesagt bis heute nicht möglich war. Aber ich glaube, die eigentliche Beziehung zwischen uns als zwei Menschen, also diese Liebesbeziehung, beeinflusst das, glaube ich, minimal. Es macht es, und das hat es vor allen Dingen am Anfang, aber bis heute macht es natürlich auch für uns ein bisschen aufregend.
Kriegt eure Tochter eigentlich von dem Ganzen was mit?
Ich glaube schon, dass sie was davon mitbekommt. Und dann sagt sie auch ständig, sie möchte nach Israel. Also sie bekommt schon was mit, glaube ich, weil wir auch oft Besuch aus dem Iran haben. Und dann weiß sie, dass sie irgendwie persische Bücher aus dem Iran geschenkt bekommt und dass in Israel Ivrit gesprochen wird. Also so durch die Sprachen, glaube ich, hat sie jetzt einen Bezug dazu erstmal.
Ihr lebt da in München. Du hast auch erzählt, als Teil der liberalen jüdischen Gemeinde. Wie stellt ihr euch denn so die nächsten Jahre, die Zukunft vor?
Also unsere Tochter geht in einen nicht-jüdischen Kindergarten, was auch bewusst so gemacht worden ist, weil wir nicht wollen, dass sie in so einem Kokon aufwächst. Aber stimmt, wir sind Mitglieder in der kleineren, also in der liberalen jüdischen Gemeinde in München und da gehen wir auch hin zu den Feiern und zu den hohen Feiertagen. Das soll sie auch mitbekommen, das soll auch Teil ihrer Identität werden. Am Ende sucht sie sich sowieso aus, was sie von dort nimmt und von hier nimmt und wie auch immer. Für mich so die größte Herausforderung, die jetzt ansteht, ist, wenn sie in ein, zwei Jahren wahrscheinlich kommt und sagt, sie will einen Weihnachtsbaum haben. Weil
Das wird bestimmt kommen
und dann wird das auch für mich ein gewisser Prozess sein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich reagieren werde. Also ich glaube, das wird zwischen uns auch noch eine gewisse Diskussion sein, weil ich
sehe das halt sehr locker.
Ich bin halt eher so gepolt, dass ich sage, ich habe nichts gegen Weihnachtsbäume, ja. Aber bei mir zu Hause soll dann eher halt eben eine Chanukia stehen und kein Weihnachtsbaum, weil es für mich schon irgendwann an einem Punkt kommt, wo ich sage, es soll auch nicht alles miteinander vermischt werden.
Muss sich entscheiden. Ne? Wie ist es bei dir, Shahrzad? Wie siehst du das?
Also ich sehe das lockerer, aber ich bin auch der Meinung, dass wir Charlie seine klare Identität mitgeben sollen, was die Religion angeht. Obwohl Ori und ich überhaupt nicht religiös sind und nur die Traditionen halt hochhalten, sage ich mal, haben wir halt gedacht, dass wir Charlie mit der jüdischen Religion aufwachsen lassen, damit sie nicht diese Verwirrung dann irgendwann mal hat. Aber vor allem ist sie deutsch und vor allem ist sie Münchnerin, glaube ich. Aber das macht einiges einfach, dass sie weiß, dass sie jüdisch ist. Natürlich kann sie sich später dagegen entscheiden.
Das waren Shahrzad und Ori über ihre iranisch-israelische Liebesgeschichte mit so einem kleinen Ausblick darauf, wie es mal mit ihrer Tochter Charlize weitergehen wird. Und Julia Rosch, du hast ja dieses Interview mit Shahrzad und Ori vorbereitet. War das eigentlich schwierig, die dazu zu bewegen, ja so private Sachen über ihr Liebesleben zu erzählen?
Ich habe für das Interview vorher mit Shahrzad telefoniert. Die ist ja selber Journalistin, arbeitet für den Bayerischen Rundfunk, vor allem für den Zündfunk dort. Und sie war am Telefon total offen und hat wirklich viel erzählt und hätte, glaube ich, noch viel, viel mehr erzählen können. Das war so mein Eindruck. Und als wir dann aufgezeichnet haben, haben die beiden am Ende so zueinander gesagt, ja, also das war das erste Mal, dass wir so offen darüber geredet haben. Das hast du ja auch mitbekommen. Das fand ich ganz nett irgendwie.
Und Uri, erinnere ich mich auch, sagte auch an einer Stelle, es gibt ein paar Dinge, über die ich nicht so gerne reden möchte und dann, aber ich werde sie euch wahrscheinlich doch noch erzählen. Ich glaube, das war im letzten Teil des Interviews, wo er dann doch noch gesagt hat, gut, das kann ich jetzt machen. Aber es ist so ein Prozess.
Genau, es ist so ein Prozess und ich glaube, es hat ein bisschen gedauert. Und ich fand es ganz toll, wie sie das erzählt haben, weil sie wirklich sehr offen waren, weil sie gleichzeitig, habe ich das Gefühl, dass wahrscheinlich noch ganz viel da liegt, was sie noch erzählen könnten. Ich meine, die sind seit 9 Jahren zusammen. Und gleichzeitig war für mich so ein Fazit daraus, dass dieser große Gegensatz Iran-Israel sich eigentlich in dieser Beziehung total aufhebt, weil der für die beiden in ihrer Liebe gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber eben für das Ganze drumherum, zu dem ja letztlich auch wir als fragende Journalisten gehören.
Ja, man merkt aber, dass sie das wirklich ganz gut verpackt haben und dass das eigentlich auch das ist, was ihre Liebe so stark macht. Das war die 100 über Beziehungsgeschichten und trotzdem Liebe. Ob es die eine große Liebe für jeden gibt, das ist damit nicht bewiesen, aber dass es ganz schön oft klappen kann, vielleicht schon. Wenn ihr Geschichten kennt, die mit Liebe zu tun haben oder vielleicht auch mit was ganz anderem, dann schreibt uns doch gerne. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter, ob in der Bewertung bei iTunes oder teilt uns oder sagt es denjenigen, die ihr liebt. Danke an alle, die bei der Sendung mitgewirkt haben, an Julia Rosch und Nilufar Elhami in der Redaktion, an Anne für die Geschichte, wie ihre Eltern sich kennengelernt haben und an Martin über die Story von Heiner und Irma. Danke an Shazad und Ori, die uns über ihre iranisch-israelische, münchnerische Beziehung erzählt haben. In der Technik waren Alex Stojanov, Steffi Brück und Uwe Bräunig. Bis zum nächsten Mal. Guten Geschichten. Eure 100-Redaktion. Tschüss, sagt Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova 100.
Als ich mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Onkel über diese Geschichte gesprochen habe, da ist uns aufgefallen, dass diese Kontaktanzeige gar nicht mehr existiert. Also meine Mutter hatte die nicht, weil die hatte die Pharmazeutische Zeitung damals nur ausgeliehen und mein Onkel hatte die auch nicht mehr. Die ist irgendwie verschollen und verloren gegangen bei den ganzen Umzügen. Und dann hatte ich bei der Pharmazeutischen Zeitung angerufen und die Mitarbeiterinnen dort waren so nett und sind für mich nochmal in den Keller gestiegen. Dort ist das Archiv und haben in den alten Kisten gewühlt und es gab dann tatsächlich noch eine einzige Ausgabe von der Pharmazeutischen Zeitung, in der die Anzeige stand, von dem grünen Apotheker.
Heiner Kunstmann, das war der Mann, der nach 50 Jahren sein Kindermädchen wieder getroffen hat und dann auch wirklich vom Fleck weg sofort geheiratet hat. Der war ja nicht nur zweimal in seinem Leben verheiratet, sondern er ist auch zweimal Witwer geworden. Aber er erinnert sich trotzdem ganz gerne an beide seine Frauen und das merkt man auch, wenn man ihm gegenüber sitzt. Er hat nämlich an seiner linken Hand, hat er am Ringfinger 2 Ringe stecken. Und der erste ist von seiner ersten Frau Karin und der zweite, der kommt von Irma.
Wenn man so feststellen könnte, dass so Trott und Langeweile also ganz, ganz gefährliche Beziehungskiller sind, dann habt ihr ja vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber anderen Leuten, weil ihr zumindest vielleicht in den nächsten Jahren nochmal so viel zu entdecken habt, dass ihr nicht so schnell in Trott und Langeweile kommt.
Hoffentlich und trotzdem langweilen wir uns auch manchmal, wenn wir zu Hause sitzen. Welche Netflix-Serie kommt jetzt oder so, ja?
Also ja, wir haben uns jetzt auch ein PlayStation gekauft, damit es weniger langweilig ist.
Ohne mich wäre die nie da gewesen, muss man auch mal sagen.
Ja. Ja, das stimmt.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.